Achtung, ich habe dein Ding ange. Kannst dein Handy retten, glaube ich.
Oh, mein Handy ist voll mit Gösser Naturradler. Ins,
genau, danke, ein bisschen abtropfen. Bitte, bitte. Ja, und willkommen zu den Bierdochen übrigens. Folge Prost. 162.
Prost, Gregor.
Boring SSL.
Ich trinke heute ganz ökologisch doppeltes Braunschweiger, doppeltes Segelschiff-Mummelbier.
Wow.
Aus einer Flasche mit... Das
schaut richtig schick aus, ja.
Habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwester und die jetzt geschenkt bekommen von irgendwelchen Besuchern aus Deutschland, Braunschweig. Schmeckt übrigens sehr gut. Kannst du einen Schluck machen? Ist ein bisschen dunkel.
Ja, ist kräftig auf jeden Fall.
Und nach dieser Werbeeinleitung
geht es weiter.
Mit dem Biertaucher-Podcast, Folge 162.
Genau, das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, aus Graz, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Dem Schenker von Regenschirmen.
Ja, ja, danke, danke nochmal.
Und wir freuen uns auch sehr über die andauernde Flatter-Unterstützung. Es sind mehr geworden. Also wir wurden zweimal geflattert, aber ich habe die Leute noch nicht zuordnen können.
Super, danke Leute.
Wir außer den Bernd Schlapsi. Vielen Dank, Bernd.
Ja, wir können es gut brauchen in nächster Zeit.
Jo, Gregor.
Was habe ich erlebt?
Was hast du erlebt? Wahnsinn, das ist ja die rituelle Frage.
Ja, genau, schon richtig.
Geil.
Es ist schon so eingespielt.
162 Folgen, ich habe es geschafft.
Ja. Du, nicht viel. Ich war viel auf der Couch, Fußball-Weltmeisterschaft geschaut. Also ein wenig originelles Programm dieser Tage. Aber ich kann ein bisschen berichten über eine Serie, die ich gesehen habe, nämlich Girls, und habe so ein paar Tech-Meldungen aufgeschnappt. So zwei Google-News und eine News, die sich um die Verschlüsselungssoftware TrueCrypt, also ein Nachfolger für TrueCrypt.
Okay, Verschlüsselungssoftware.
Ja.
Ich habe ein paar Techie-Polit-Meldungen gesammelt, kann erzählen von einem Krimi, den ich gelesen habe, Leben lassen. Mhm. Und ich war auf der Anti-Erdogan-Demo in Wien, kann ich kurz erzählen. Und ja, ich gebe zu viel Geld aus für Steam-Spiele, für kommerzielle Spiele, die ich auf meiner Linux-Kiste spiele. Ganz schön. Ja,
Sales.
Ja, diese Sales und dieser Countdown-Ticker, der sagt, dieses Angebot gilt jetzt nur noch 12 Stunden, nur noch 11 Stunden. Ja, schnell die Kreditkarte gezückt.
Ja, Wahnsinn. Also, mittlerweile,
ich kann das nur empfehlen, jeder, der Marketing studiert oder so, sich mal damit beschäftigen, weil die haben das wirklich zu einer Kunst erhoben.
Die haben das ziemlich gut raus. Genauso wie das Humble Bundle. Wobei das Humble Bundle in letzter Zeit mir schon fast zu viel E-Mail schreibt, aber ist ein anderes Thema. Womit sollen wir einsteigen? Ah ja, vielleicht, weil ich ja vorher gesagt habe, wir können es brauchen, gut in nächster Zeit die Flatterungen. Eine kleine News von der Software, die wir zur Produktion unseres Podcasts verwenden,
Auphonic, ja.
Wird ja in Graz entwickelt und sie haben dieser Tage ein Bezahlmodell eingeführt, ein Freemium-Modell.
Das bedeutet?
Es ist kostenlos, 2 Stunden Podcast oder 2 Stunden Audio zu produzieren pro Monat, und geht man über dieses Limit, haben sie so ein Pricing-Modell eingeführt, welches sich wie folgt zusammensetzt. Warte, ich habe das mir nämlich... Ach schön, das Ding hat es mir natürlich vollkommen zerhackt, das Pocket. Naja, Bottom Line ist, die nächste Stufe, die man dann, wenn man bezahlt, sind glaube ich 9 Stunden pro Monat für 9 Euro. Mhm. Also 1 Euro pro Stunde. Und dann steigert sich das dann immer, bis es dann in der höchsten Kategorie, kann man sich das dann mit ihnen persönlich ausmachen.
Aber ich mit meinem Account kann 2 Stunden pro Monat machen und du mit deinem kannst 2 Stunden pro Monat machen.
Ja,
und ich kann mir beliebige E-Mail-Adressen und neue Accounts anlegen, oder?
Ja, aber das ist nicht sehr freundlich. Also ich würde die Leute schön unterstützen. Außerdem ist unsere Kriegskasse ja eh gut gefüllt.
Derzeit ist sie gefüllt, ja, aber wenn wir da...
Ja, eine andere Möglichkeit ist, wir können es natürlich auch wieder selbst
schauen wir mal. Und du findest auf jeden Fall, das ist eine nette Firma.
Auf jeden Fall.
Auf dem Service haben wir sehr profitiert.
Wir haben ja den Programmierer kennengelernt auf dem Barcamp. Da war er dort beim Audiopod-Workshop. Und das sind echt schlaue, nette Jungs. Den Brit Love unterstützt die auch. Und ich glaube, es ist eine gute Geschichte, einfach die zu unterstützen, weil sie auch wirklich einen... guten Service. Ich meine, es ist eines der besten Webservices, die ich benutze. Allein von der Aufschlüsselung und was sie alles bieten, die Hochlademöglichkeiten, dass es gleich automatisch wird. Also rein zeittechnisch erspart uns das wahnsinnig viel.
Ich kann auch stolz berichten, dass das jetzt funktioniert, dass Auphonic direkt auf dem Biertaucher YouTube-Channel ein Video postet. Also ich muss die Videos nicht mehr selber schneiden oder machen. Das Video besteht halt nur aus einem Standbild von so einem Lautsprechersymbol von Auphonic, ist mir aber auch wurscht. Aber das Schöne ist, er postet für mich auf YouTube.
Ja.
Und zwar, das habe ich ein bisschen befürchtet, ich habe ja ein Google-Konto mit mehreren YouTube-Kanälen und er postet gleich in den richtigen Kanal rein. Also das hat funktioniert.
Gut. So viel zu Auphonic. Ich hoffe, Sie haben kommerziellen Erfolg und werden weiter bestehen.
Ich muss mich bei dir bedanken übrigens für den Sendetipp Rick und Morty.
Ah ja, genau, hast du da angeschaut?
Ja, man sieht meine Augenringe. Ich habe natürlich dann nur noch eine Folge. Oh, es ist schon Mitternacht. Ach, eine geht noch. Ja, genial.
Ist gut, gell?
Ja, ja. Also, Biertaucher Folge 161 hören. Da spricht erklärt der Gregor, warum das gut ist. Und jetzt in der 162er bestätige ich, dass das wirklich gut ist.
Sehr gut, sehr gut.
Absoluter Schaubefehl, weil kostenlos.
Ja, ist kostenlos anschaubar auf Adult Swim. Man muss einfach Rick und Morty eingeben und dann kommt man auf die Seite und es ist auch nicht allzu sehr versteckt.
Ja, und ich würde auch sagen, ein würdiger Futurama-Nachfolger.
Ja, kann man schon sagen.
Schlägt auf jeden Fall genug Intelligenz drin, dass einem nicht fad wird und so.
Es ist schon sehr erwachsen. Das Zeichenteam ist ein bisschen verbannt mit den Leuten, die Adventure Time machen. Finn and Jake's Adventure Time, kennst du das? Mhm. Das ist ein anderes Format, aber ist relativ vom Zeichenstil ähnlich, aber andere Thematik. Aber ich fand das auch einfach erfrischend. Seit langem wieder mal so eine Comicserie, die wirklich so kracht, ein bisschen sich was anderes traut, als halt dieser typische Family Guy-Humor, wie er jetzt halt überall wäre. Auch lustig ist, aber naja, vielleicht schon ein bisschen
also halt gedienter ist. Der total dekonstruierte Familienvater ist natürlich auch so, zieht sich durch. Was mir sehr gefallen hat, da war eine so kurze Sequenz, ich weiß nicht mehr in welcher. Da geht der Rick und dann die Tochter, die Enkeltochter Summer. Also ganz am Schluss essen sie dann lauter Pillen und so Bodybuilding machen und dann verdreschen sie lauter Leute, die es nicht mögen. Und
das ist genau,
ziemlich politisch eindeutig, wen halt die.
Wen sie dann vermöbeln, ich kann mich erinnern. Das war die Folge, wo er, glaube ich, gegen den Teufel antritt.
Genau, ja.
Das war ein ganz schöner, auch eine schöne Referenz auf den Film Needful Things, Stephen King verfilmt. Der Film von Stephen King, den kann man von achtschätzen, aber die Folge ist lustig.
War eine hübsche Aussage, wo die Summer beim Teufel arbeitet und dann checkt er, dass sie weiß, dass er der Teufel ist und sie sagt, ja, es macht ja eh nichts aus, weil alle Summerjobs sind irgendwie Ausbeutung.
Also McDonald's, kann man auch
der
gleich
kann sie gleich für den Teufel arbeiten und er ist wenigstens nett zu ihr.
Sehr geil. Und am Ende macht er ja so eine Art Apple-Laden auf, oder?
Ja, aber nicht einen schwarzen
Rollkragen. Das ist auch super. Ja, ich fand es auch wirklich nicht zum Lachen.
Ja, na, danke für den Tipp, das ist wirklich extrem kultig.
Gerne, gerne. Ja, soll ich gleich mal starten? Oder? Ja. Nein, oder ja, doch. Also, was habe ich mir da aufgeschrieben? Zwei kleine Google News, die kann man immer am Anfang reinstreuen. Das ist nämlich, das erste wäre, dass Google ein Modul spendet, ein Apache-Modul für den Webserver, Apache.
Ja.
Nämlich das Speedy-Modul oder SPDY-Modul.
Speedy,
ja, richtig. Das ist ein Modul, das das HTTP-Protokoll verbessert oder eigentlich ersetzt. Also das auf dieser Ebene setzt das ein. Und ist dazu da, dass Webseiten schneller geliefert werden können, also schneller ausgeliefert
Google
werden.
Google hat jetzt sozusagen dem Apache-Projekt, was ja voll frei lizenziert ist, wenn ich das
Apache-Lizenz hat, ja,
also hat es einen Code geschenkt und der ist jetzt auch frei.
Richtig, genau. Ja. Damit können sie jetzt machen, was sie wollen. Und
damit kann jetzt auch Facebook seine Services verbessern.
Richtig, richtig. Und das BDY, ich meine, das gibt es jetzt schon einige Jahre und das Modul, ich probiere es hin und wieder aus, ist auch, soweit ich das beurteilen kann, stabil. Wobei ich komischerweise mit MediaWiki in Kombination habe ich da ein CSS-Auslieferungsproblem. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber prinzipiell funktioniert das sehr gut und es schafft halt diesen Geschwindigkeitszuwachs, indem man die Header reduziert und eben Latenzen vermindert, indem man mehrere TCP-Verbindungen, in einer TCP-Verbindung mehrere Datenströme reinpackt und priorisiert. Und es gibt auch Server zum Push, zum Client-Push-Funktionalität. Und viele dieser Eigenschaften, die dieses Protokoll aufweist, das wird auch in die nächste HTTP-Version übernommen. Also alles in allem ist das einfach so. Ich sage ja immer, große
Konzerne...
Also Google
Konzerne, macht die Welt ein bisschen besser.
Ja, große Konzerne muss man ihren Daten ermessen, das war mal eine gute Tat. Hangeln wir uns zur nächsten, die ist schon ein bisschen vielleicht schwammiger oder unverständlicher oder ich weiß nicht, neutraler zu betrachten, weil Google entwickelt jetzt eine eigene SSL-Bibliothek. Boring SSL wird nennt sie sich. Und zurzeit haben sie schon einen eigenen Satz für Patches, für OpenSSL und arbeiten noch am OpenSSL-Projekt mit. Und diese Arbeitsweise wollen sie jetzt, diese Patches wollen sie jetzt in eine eigene Codebasis einfließen lassen. Und jetzt haben wir halt drei Projekte. LibreSSL, das ist ein Fork von OpenSSL. Und Google bemüht sich halt, dieses Boring-SSL, wie sie es nennen, wird kein vollkommener Ersatz für OpenSSL sein und deswegen nicht als Fork zu betrachten. Aber so Technologien wie Chromium, der Browser oder andere Androids oder solche Technologien, die werden halt dann wahrscheinlich in Zukunft auf Boring-SSL setzen. Und sie versprechen natürlich, und das muss man sich dann halt in weiterer Folge anschauen, dass sie aber weiterhin Patches an OpenSSL zurückfließen lassen.
Du, solange es frei lizenziert ist?
Tja, das ist die gute Frage, ja.
Weiß man gar nicht.
Es gibt ein Git-Repository, aber unter welcher Lizenz? Oh ja, doch, da steht's. Der Code soll unter der ISC-Lizenz stehen, einer abgewandelten BSD-Lizenz, die unter anderem für Bind und OpenBSD eingesetzt wird. Naja, eine BSD-Lizenz, ja.
Naja. Ich sehe gerade so ein neues Marketingmodell, dass eine Firma, die auf sich hält, dann irgendwas, was eh schon seit Jahrhunderten funktioniert, dann neu implementiert, aber mit dem eigenen Namen, also praktisch um den eigenen Markennamen in die Entwickler-Community zu pushen. Das ist jetzt der Biertaucher-Printbefehl, oder?
Ja, und das noch dazu in Kombination mit diesen Sicherheitstechnologien. Man sieht jetzt, dass sich so private Firmen darum bemühen, sich da einen Namen zu machen, wie bei der Republika, wo der David Hasselhoff aufgetreten ist, war ja auch im Namen dieser amerikanischen Security-Firma. Und eine andere Story, die ich noch im weiteren Laufe erzählen werde, fährt auch in diesem Fahrwasser.
Na gut, dann streue ich mal meine Kleinmeldungen ein. Jetzt, nachdem mein Telefon nicht mehr ganz so verpickt ist mit Bier, dass das so Touchscreen läuft.
Das heißt, er hat Grippe bekommen.
So, was haben wir da? Ja, Katzenvideo-Verschwörung, virales Marketing für Fracking. Und zwar, es hat auf diversen Social Medias vor circa 2 Wochen ist so ein Video herumgegangen, wo mit dem Titel Katze rettet Kleinkind.
Okay.
Hast du gesehen, so ein Kleinkind, das Dreirad fährt oder sowas, und dann kommt ein böser Hund und attackiert das und die Katze kommt und schlägt den Hund in die Flucht.
Okay, und das funktioniert natürlich sowas im Internet. Katze plus Lebensreise, also so Rettung.
Süße Kampfkatze, die siegt Killerhund und rettet klingt süßes danach, Baby. Und da war jetzt ein Link, also auf heise.de, Telepolis, ich verlinke ihn einfach und nachlesen. Und die vermuten halt wegen einigen Unstimmigkeiten beim Video, zum Beispiel, dass das aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurde und ein bisschen arg professionell ist und so. Ja. Und dann haben sie geschaut, dass der Typ, der das Video online gestellt hat, existiert erst seit ganz kurzem und ist angeblich schon älter, also was heutzutage nicht funktioniert. Du kannst nicht erst, wenn du über 30 bist, seit ein paar Wochen online sein. Das heißt, du kommst aus dem Nichts und bist ein Geschöpf einer Marketingabteilung. Und vor allem hat er dann irgendwie, er hat da natürlich viele Followers auf YouTube und so, und er hat dann verlinkt zu einem Video, wo Fracking erklärt wird, und zwar ganz gut.
Okay,
und
also
wo es in keinster Weise kritisiert wird. Und jetzt vermuten sie, dass das ganze Katzenvideo war eine Verschwörung der Fracking-PR.
Also die Katze Typen. Kriegst du die Leute.
Kriegst du die Leute, ja. Ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst, aber interessant.
Wenn, solche Gerüchte schon aufwurden, dann kann man sich sicher sein, dass das auf jeden Fall dann noch rauskommt und aufgeschlüsselt wird, was dahinter steckt.
Ja, ja.
Wahrscheinlich.
Okay, sonst habe ich da was vom Google Watch Blog. Google beantwortet Fragen gleich selbst und bringt an, Leitungsseitenhersteller um Klicks, und zwar geht es da um sowas wie das Yahoo Answers.
Ah, okay, so eine.
Also so, wie öffne ich eine Milchflasche und wie installiere ich bla.
Was natürlich den ganzen Do-it-yourself-Seiten und Reparaturseiten das Wasser abgraben kann.
Genau, ja, die ja eigentlich sehr viel ehrenamtlich oder aus Hobby viel Content reinstellen mit mehr oder weniger nützlichen Anleitungen. Und Google versucht jetzt, wenn du die Frage, wie öffne ich eine Bierflasche mit meinen Zähnen, in die Suchbox angibst, kommt gleich die Schritt-für-Schritt-Anleitung und nicht der Link zur Seite, wo die Schritt-an-Schritt-Anleitung ist.
Das ist eine Entwicklung, halt die mich nicht überrascht, weil man merkt schon jetzt, dass sie das Schritt-für-Schritt immer einführen. Wenn man jetzt zum Beispiel Suchbegriffe von Personen eingibt, wird zumindest schon so Geburtsdatum, Bilder eingeblendet. Und jetzt zum Beispiel bei der WM ist mir aufgefallen, weil ich war auf der Suche irgendwie nach guter WM-Tabellenseite. Ich bin ja kein totaler Freak oder so, aber wenn man da eben WM und heute oder sowas eingibt, dann kommt man auch direkt auf der Google-Suchseite schon eine Aufstellung und ein kleines User-Interface, wo du die Tage vor- und zurückblättern kannst. Also da gehen sie einfach diesen... Also das glaube ich sofort, dass sie auch den Content machen, da sicherlich... Es ist immer lieber, wenn es im Google-Fahrwasser
bleibt. Ja, ja. Ich bin ja eigentlich ziemlicher Google-Nutzer und Fanboy, aber ich muss sagen, die werden schon immer mehr evil.
Man muss sie, wie gesagt, große Konzerne Tat für Tat und über das letzte Jahr und so waren es auf jeden Fall viele streitbare Entscheidungen.
Hast du noch ein paar kleine, sonst, dass man nicht einer dauernd redet?
Eine kleine Meldung. Das X-Windows-System ist 30 geworden, also so eine ganz kleine Meldung.
X-Windows-System 30. X, muss man dazu sagen, ist die grafische
Infrastruktur von Unix-Linux-Systemen.
Und die hat ja den großen Vorteil, dass du mit einem Computer an der Maus arbeiten kannst und der andere stellt das dar, ne? Also dass es
theoretisch
verteilt ist,
das
Server und der Client.
Ja, ja, genau, du kannst das Netzwerk transparent, ist diese Architektur, was... In den Anfangsjahren, wo ich Linux benutzt habe, ein ziemlicher Augenhinschauer war. Mhm. Das ist ein Zaubertrick, dass man zu Hause einen Computer laufen lässt und dann, weil auf der Uni auch Linux verwendet wird, konnte man dann sein Evolution oder sein Mail oder andere Programme einfach dann bei sich laufen lassen. Das ist schon sehr. Die Idee ist, muss man sagen, wirklich bestechend. Leider halt durch Virtualisierung und andere Konzepte eigentlich nicht Virtualisierung, sondern VNC und solchen Sachen. Weiß man nicht, wie sinnvoll das halt heutzutage noch ist, das auf diese Weise zu lösen, beziehungsweise sind wir jetzt eher am Sprung zur neuen Generation Wayland und Co. Also,
wird man sehen.
Jo, wird 30, genau.
Ja.
Also, Happy Birthday.
Dann habe ich eine Meldung zum Thema Happy Birthday, habe ich schon letzte Folge angekündigt, XCOM. Ist genau 20 Jahre alt geworden, ist 1994 rausgekommen und es gibt jetzt wie heißt das jetzt? Heißt das OpenXCOM? Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, aber dann nicht mehr wirklich drüber geredet. Also es gibt jetzt einen Nachbau in freier Software, mit dem du das Original XCOM spielen kannst, du brauchst aber die Original-Files für die Media-Inhalte, also für die Sprites und Musik und Geräusche.
Ist das so ähnlich wie bei Doom, oder?
Wo du auch diese WAD-Files brauchst.
Oder war das bei Quake, glaube ich.
Doom und Quake. Und die kannst du aber sehr einfach besorgen, entweder auf Steam für 3 Euro kaufen oder du googelst danach, es gibt genug Seiten, wo die einfach als Abaddon war, einfach drauf sind. Und es ist auf der Seite, also von OpenXCOM jetzt eine Anleitung, wie du das genau installierst. Also du ladest den frei lizenzierten Code runter vom Programm und dann ist ein Unterordner und da ladest du gewisse Ordner von dem Non-Free-Content hinein. Und dann hast du eben ein Spiel und kannst das Original XCOM auf moderner Hardware spielen, auch unter Linux. Und die Version ist jetzt eben 1.0 geworden, also ist jetzt sozusagen sehr herzeigbar. Und sie haben diverse Verbesserungen zum Original gemacht. Das Original war nämlich nie vollständig bugfrei. Also auch nach allen offiziellen Patches es war zwar spielbar, aber es hat immer noch Fehler. Bugs gehabt. Und die haben es die lästigsten haben es beseitigt. Sie haben das modfreundlich gemacht, dass du jetzt relativ leicht modden kannst.
Also eigene Levels erstellen?
Ja, oder die Grafiken austauschen oder was auch immer. Also du hast eine Basis. Und ich hoffe sehr, dass es irgendwann ein Content-Pack gibt, also dass sich irgendwelche Grafiker mit Herz der Sache annehmen und sozusagen die Sprites selber nachzeichnen oder dass du dann wirklich ein komplett freies UFO hast. Also wo auch der Content sozusagen frei ist, das Artwork.
Ja.
Und sehr schön ist, das Original war damals festgelegt auf die damalige DOS-Auflösung von 640x400, glaube ich. Und du kannst jetzt eben große Auflösungen einschalten. Und das habe ich dann auch gemacht, aber das funktioniert nur sehr beschränkt gut.
Wieso?
Also das Spiel gliedert sich in mehrere Phasen. Du hast zum Beispiel so eine rotierende Erdkugel, da siehst du halt, wo gerade ein UFO abgestürzt ist oder wo du halt Soldaten hinschicken musst, um was zu untersuchen. Dann hast du ein Basis-Screen, wo du so eine Basis bauen kannst aus Modulen, mhm, und wo du auch forschen kannst und Leute anheuern und Sachen verkaufen und entwickeln. Und dann gibt's den 3D-Kampf, also den taktischen Kampf, wenn deine Soldaten zu einem Ort geschickt wurden, wo UFOs sind oder wo Außerirdische sind. Und wie soll ich das sagen? Die meisten Screens im Spiel, also zum Beispiel ein Screen, der anzeigt, wie viel jetzt eine Basis kostet oder wie viel jetzt diese Forschungseinrichtung kostet oder halt so ein kleiner Textscreen, ist ja mit einer gewissen fixen Fontgröße damals für 640, also für diese Auflösung, mhm, gemacht worden. Und wenn du jetzt eine zu große Auflösung einschaltest, ich habe vielleicht mal auf die 1029, ja, dann bleibt der Textscreen, der skaliert nicht gescheit, sondern du hast dann ein briefmarkengroßes Fenster, wo du versuchst, was steht da, was muss ich klicken?
Okay, das ist dann ganz schlecht.
Und anderes, zum Beispiel diese 3D-Erdkugel, die du auch drehen kannst, mhm, skaliert wieder gut. Also das ist... Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dann drauf gekommen ist, am besten man lässt die Grafikeinstellungen genauso, wie sie sind, mhm, und sagt, das Spiel ist 640x480, aber dafür halt auf Fullscreen, dann sorgt ja deine Hardware dafür, dass das schön gezoomt wird und in der Auflösung ist das super spielbar.
Mhm.
Und was mich sehr überrascht hat, ich habe natürlich gleich losspielen müssen und gleich seine Mission gemacht und ein paar Soldaten so auf eine Terrormission geschickt und
ja,
da wahnsinnig schwer, das Spiel. Also das Original, einer der Bugs im Original war auch, dass egal welchen Schwierigkeitslevel du eingestellt hast, das war immer das leichteste. Und das wurde dann erst durch einen Patch gefixt. Ja, und jetzt ist es halt wirklich schwer, wenn du schwer einstellst.
Mhm.
Und das Spiel ist wahnsinnig gut gealtert. Also natürlich eine also die Grafik ist eine ISO-Grafik 3D, also in den
Battle Screens
von schräg oben, und du kannst jetzt die Landschaft nicht rotieren. Also das ist, der Winkel ist gleich und, ja, und die Auflösung ist natürlich auch nicht berühmt, aber die Atmosphäre, die Zwischengrafiken, also es wird zum Beispiel immer dunkel, wenn deine Soldaten nichts sehen und sie hören aber, was passiert. Und ab und zu blitzt dann kurz der Schirm auf und du siehst was und dann ist wieder dunkel. Also,
ja, also
das ist richtig das Feeling wie im Alien.
Eine rundenbasierte Strategie, wo du deine...
Aber mit Horror und du bist wie, und deine Soldaten sterben der Reihe nach und da haben nur noch zwei übrig.
Das hat nicht umsonst eine eingeschworene Fan-Community.
Sehr, ja. Und dieses Feeling
Leute,
glaub, voll wieder auf.
Leute, die Jack the Lions, glaube ich, auch mögen, die sind, glaube ich, so
überhaupt die rundenbasierten Taktiker. Und ja, also extrem gut gemacht. Und was mir auch so imponiert hat, es ist rundenbasiert, aber du hast zum Beispiel Sachen, du schießt mit einer Flammen, also mit so einer Kanone, die Brandmunition hat, schießt du wohin, dann fängt dort die Umgebung zum Brennen an, mhm, und dadurch erhält sie sich, aber für ein oder zwei Runden, oder du kannst so ein Leucht, chemisches Flair,
ja,
wohin werfen, dann ist dort Licht und du siehst die Aliens, dann kannst du einen Soldaten hinschicken, der hebt das auf, dann wird es wieder dunkel und dann wirft er das wieder woanders hin. Also du kannst dich sehr gut mit dem Licht spielen,
ja,
und wirklich gut gemacht. Und es hat auch mehrere, also Ebenen, also diese ISO-Grafik ist glaube ich, also kannst du mehrere Höhenstufen einschalten und ja, das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und da gibt es ja in dem Zusammenhang ja auch gleich News mit dem Steam Summer Sale, oder?
Genau. Also es gibt, UFO hat immer Nachfolger inspiriert oder MeToo-Produkte. Und eines sehr schönes, das ist jetzt schon länger online, das ist UFO Defense heißt das, glaube ich.
Okay.
Das ist ein komplett freies Projekt. Das Spiel ist auch schon sehr spielbar, aber ist noch nicht 1.0, also noch nicht fertig. Und das basiert auf der Quake Engine. Also das kann man sich downloaden und spielen unter Linux. Und jetzt, was du ansprichst, ist ein kommerzielles Spiel von FireAxis, von Sid Meier's Firma. Und die haben vor 2 Jahren, glaube ich, für Windows und Apple, glaube ich, herausgebracht, einen Nachfolger.
XCOM. Der
ist XCOM Defense, nicht UFO oder, Defense.
Ja, oder Enemy Unknown, kann das sein, dass er noch so...
Ja, das ist noch dabei, ja.
Okay.
Und das ist halt mit moderner 3D-Grafik, aber im Prinzip das Spielprinzip von damals und ein bisschen verändert halt. Und da ist jetzt heute die Linux-Version rausgekommen worden, also rausgelauncht worden, und ist jetzt auf Steam für 10 Euro
erhältlich. Ja, langsam, oder? Civilization ist draußen,
ja, also man kann jetzt
draußen. Also
ich glaube, es ist auch sehr viel der Unity-Engine zu verdanken, weil die ja deployed auf Linux. Ja, genau. Ich weiß es nicht, aber ich merke es nur so, dass sehr viele Spiele, die mit Unity gemacht sind, kommen dann auch auf Linux heraus. Mhm. Ja, also ein schöner Sommer für Gamer wird es.
Sehr gut, sehr gut. Ja, was habe ich da noch
an
Bits und Pieces? Ja, in einer der letzten Folgen haben wir berichtet über TrueCrypt, diese Festplattenverschlüsselung. Ich glaube, das war die Folge, wo der Sven auch dabei war, wo wir darüber geredet haben, die so unter nebulösen Umständen eingestellt worden ist. Und der Hauptprogrammierer meint auch, andere Open-Source-Lizenz geht nicht.
Ja, aber der Sven doch gesagt hat, der hat Charakter gehabt und wurde da von der...
Das war ein anderer Service. Das war dieses sichere E-Mail-Service, über das wir geredet haben. Und jetzt hat sich ein deutsches Sicherheitsunternehmen namens Sirix der Sache angenommen und hat Trusted Disk schon immer, schon seit einigen Jahren entwickelt, glaube ich, aber kommerziell angeboten, und die wollen das jetzt aber unter einer noch nicht näher genannten Open-Source-Lizenz, aber einer akzeptierten Open-Source-Lizenz der Community geben. Und, ja. Das ist halt wieder so eine Nachricht, weißt, wie wir schon vorher gesagt haben, die Sicherheitstechnologieunternehmen, für dieses jetzt schick, sich auch irgendwie Schlagzeilen zu verschaffen, und wenn man sich so in die Nähe eben gerade bei TrueCrypt begibt oder so, oder bei SSL, da kann man ein bisschen Publicity rausholen. Ich möchte Ihnen jetzt nichts Böses unterstellen oder so, man muss sich einfach anschauen, was da rausfällt. Jetzt zu dem Zeitpunkt kann man noch nicht sagen, dieses Projekt heißt eben Trusted Disk, und
wir werden
mal schauen,
sehen,
was das ist. Ja.
Okay, ich habe was Schönes zu erzählen. Eine Meldung, und zwar gab es denn in den USA den National Maker Day. Und die haben ganz hohe Unterstützung gehabt von ganz oben, nämlich die durften ins Weiße Haus und dort so eine Make-Ausstellung machen mit 3D-Roboter, also 3D-Printern und so. Also haben von ganz oben sozusagen Unterstützung gekriegt. Und da hat geblockt der Autor von From Zero to Maker. Das ist ein Buch, das ich irgendwann mal rezensiert habe. Ich werde die entsprechende Folge verlinken. Und er war jetzt halt ganz happy, dass er da ins Weiße Haus durfte und sozusagen, wie soll ich sagen, von der Regierung der USA sozusagen das anerkannt wird als begrüßenswerte Bewegung gefördert. Oh, hat er geschrieben, wer hätte das gedacht? Also das vor zwei Jahren wollte ich einen Unterwasserroboter bauen und hatte zwei linke Hände und brachte nicht zusammen, und jetzt bin ich im Weißen Haus.
Schön.
Ja, ich denke, es ist recht nett. Ich werde die entsprechenden Einträge verlinken.
Okay.
Ja, ich bin, glaube, damit sind wir mit den Meldungen fertig. Kommen wir zum Selbsterlebten, ne?
Das Selbsterlebte, ja. Also von meinen Fußballschauungen werde ich mal nicht erzählen. Aber ich habe mir eine Serie, die seit 2012 läuft, angesehen. Jetzt in der aktuellsten Staffel. Lass mich nur kurz nachschauen, damit ich den Artikel auch offen habe. Namens Girls.
Girls?
Ja, läuft seit 2012.
Lass mich raten, ich weiß absolut nichts davon, aber es sind lauter junge, gut aussehende Frauen, die Verbrechensfälle lösen.
Fast. Nein. was interessant an dieser Serie ist, es geht um vier junge Frauen in New York, und es wird so als moderne Sex in the City gehandelt, aber es ist unfair, wenn man Sex in the City in einen Atemzug damit nennt. Es hat eigentlich fast eine Antithese oder ein sehr modernes Weiteres gedachtes. Naja, es geht nicht um die Schönen und Reichen, sondern die drei haben schon ordentliche Probleme mit der Geldbeschaffung. Also das kann man nicht in dieser High-Society-Szene vor, wie bei Sex in the City. Und die Hauptdarstellerin ist, sagen wir, nicht so modelschön und auch nicht so modelschlank.
Ist das die, wo so ein großes Medienereignis war, weil sie nicht so schlank war, sondern so sich traut, ein paar Kilos zu haben?
Ich weiß nicht, war da eigentlich.
War im ORF sogar gleich mal.
Und die Serie wird von der Hauptdarstellerin auch geschrieben und wurde auch erfunden.
Doch.
Wie heißt denn die? Wo habe ich denn die Besetzung? Genau, die Lena Dunham ist das. Genau. Lena
Dunham. Und was sagst du als medienkonsumierender Mann?
Ich finde es gut. Also mir gefällt es, aber ich muss schon vorausschicken, dass das sicherlich auch kann man nicht jetzt einfach so weiterempfehlen. Mhm. Ich finde es gut, es traut sich einiges. Ja. Auch explizites sexuelle Szenen werden natürlich gezeigt. Und
also es ist sehr für Erwachsene, Abende.
Es ist für Erwachsene und es dreht sich natürlich sehr um diese Beziehungsgeschichten, aber nicht nur, auch sehr um Familie und auch ein bisschen um Arbeit. Und es werden halt diese Schicksale und wie sie in New York miteinander leben. Irgendwie
also junge, normale Frauen in New York.
Ja, ja. Das Gute, was sie irgendwie gut rausbringt und gut erstens ist die Serie gut gespielt, also die Schauspieler spielen die Rollen sehr gut. Zweitens finde ich es auch gut geschrieben, gerade bei der ersten Staffel merkt man das. Es beginnt gleich einmal mit so einem Gespräch, wo die Hauptdarstellerin, eben, die heißt, glaube ich, Hannah Horvath und möchte Autorin werden, von ihren Eltern zum Abendessen eingeladen wird und die Eltern eröffnen sie, naja, jetzt bist du schon ein gewisses Alter, hast du erreicht.
Also,
wir werden jetzt einmal die Unterstützung einstellen, die monetäre.
Oh. Ja,
sie reagiert jetzt auch nicht so im reifesten Sinne auf diese Nachricht. Und das ist das Schöne, dass einfach die Charaktere auch in ihrer in Teilen Unreife gezeigt werden, wie sie einfach auch irren und verblendet sind.
Also sie stehen dazu, sie sind nicht die super Leute.
Richtig, und das wird sehr gut erzählt.
Aber haben sie außer ihre Liebes- und Geldprobleme irgendein übergeordnetes Ding? Also sind sie nur Freundinnen oder gründen sie zusammen eine Firma oder tun sie irgendwas?
Sie sind gute Freundinnen, aber dass wir es gemeinsam tun, dann sie verknüpfen sich. Im Gegenteil, sie streiten sich auch oft. Aber naja, also sie haben jetzt keine Detektei oder irgendwas.
Ja, also sie sind nicht irgendwie, gründen kein Startup, tun keine Verbrechen.
Ich glaub, die zwei Freundinnen von dieser Gruppe sind am Anfang in einer WG, aber das war es dann auch schon. Ja. Und ich finde es, soundtechnisch ist es auch halt sehr ausgewählt irgendwie gestaltet. Man merkt, es ist irgendwie Herz in der Geschichte. Es ist jetzt zu 100% nicht auch mein Geschmack, also gerade auch von der Musik her, weil es diese gefühlstechnisch aufgeladene Musik ist und manchmal ist es mir auch zu viel und manchmal rutscht es natürlich auch in diese Sex in the City-Plattitüden ab. Aber man muss trotzdem sagen, es ist. Man merkt, dass es eine Autorenserie ist, sie ist gut gemacht und
du klingst ja ganz angetan.
Ja, das bin
ich. Und ist es aber im Durchschnitt lustig oder kann man das auch nicht sagen? Oder ist es mehr so Drama oder Herzschmerz?
Es ist schon lustig, hat aber seine ernsten Momente. Aber man kann es eigentlich schon eher ins lustige Eck
legen. Okay. Ja. Girls.
Tja.
Ja,
das war's.
Ja, dann bleibe ich gleich bei seichter Unterhaltung. Ich habe den Roman, den Krimi.
Was?
Ich
war keine seichte Unterhaltung.
Entschuldigung, beim Thema Unterhaltung, ja. Unseicht. Ich habe den Krimi Leben lassen von Christa, Nachname habe ich vergessen, wird bitte in Shownotes nachverwiesen, gelesen. Und ja, war ganz.
Von einer Christa, okay.
Von einer Christa. Es ist ein Ö im Nachnamen, ja, österreichisch. Und zwar, also das Buch habe ich. Da war ein Kleidergeschäft und der hat draußen so einen Korb gehabt mit ein Buch, ein Euro, mit so einem riesigen, und da habe ich halt so die zwei mit den schönsten Einband rausgenommen. Ja. Und ist ganz lieb, weil es spielt dann in Wien, das ist ja für einen Krimi nicht
das
gar so häufig, und in der Gegenwart und der Wiener Bürgermeister kommt vor und halt so ein paar und so eine seltsame Wochenzeitungsredaktion und Lokale am Donaukanal, also man erkennt so die Orte wieder
das
als Wiener, in dem man lebt. Und man freut sich dann über die Beschreibungen von Land und Leuten, wo sich dann so also wiederfindet. Und sonst ist halt ein Krimi über einen Esoterik-Guru, einen schweigenden Philosophen und noch ein paar andere.
Schweigenden Philosophen?
Ja, und ein paar andere Leute. Und es geht eher so um gelangweilte High-Society-Typen oder deren Hausfrauen oder deren Ehefrauen und so. Und ja.
Wird die Wiener Gesellschaft ein bisschen auf die Schippe genommen in dem Roman?
Sie wird beschrieben, was ja schon einmal lustig ist.
Oh ja, okay. Das meinst du, da braucht man gar nicht stark übertreiben.
Nein. Okay. Nein, es ist jetzt nicht so super erheiternd das Ganze, aber es ist ein schöner Krimi. Also man denkt so, wow, wer ist jetzt der Mörder? Ah, der, wer ist jetzt der Unsympathischste? Also man lebt so ein bisschen mit und sich wurde gut unterhalten.
Also eine Empfehlung?
Ja, kann man schon. Also, ja, wenn du im Schwimmbad liegst und was lesen möchtest, ist das ganz
spielt auch in der Jetztzeit. Also
spielt in der Jetztzeit, spielt in Wien, genug aktuelle Andeutungen drin und so.
Ja.
Was will man mehr von einem Krimi, der in Wien spielt?
Sehr gut. Ja?
Ich habe sonst schon noch Themen, aber die sind nicht mehr so unterhaltend.
Okay, ich bin fertig mit dir.
Also du bist schon fertig?
Ja.
Ja, ich kann erzählen, ich war auf der Anti-Erdogan-Demo in Wien.
Ah ja, erzähl.
Ja, ich war nicht die ganze Zeit dort, sondern nur einmal eine halbe Stunde, da war ich noch zu früh und dann etwas zu spät. Und es hat, also türkischer Staatsoberhaupt Erdogan ist nach Wien gekommen und hat vor seinen österreichischen türkische Fahnen schwenkenden Anhängern geredet und unter anderem gesagt, sie sollen sich nicht assimilieren, aber Deutsch lernen und bla bla. Und er hat natürlich in der Türkei genug Feinde und eben auch in der, wie soll ich sagen, türkisch verwurzelten Community in Wien genug Leute, die ihn nicht mögen. Und die haben zwei getrennte Gegendemonstrationen gegen ihn veranstaltet, okay, weil die es nämlich auch untereinander nicht mögen. Das eine sind mehr Kurden, das andere mehr Kemalisten. Mhm. Und ich war also beim Praterstern, da haben sich die kurdischen und diverse andere Gruppierungen, Fraktionen getroffen. Und was kann ich erzählen? Es gab sehr viele Leute. Es gab kein einziges Kopftuch. Also es waren viele Frauen, aber kein einziger hat Kopftuch gehabt. Ich glaube, das war ganz bewusst sozusagen. Mhm. Und die Plakate waren größtenteils auf Türkisch, ganz wenige auf Englisch und Deutsch. Da war dann so sein Gesicht, also Erdogans Gesicht durchgestrichen oder stand Erdogan go home oder Erdogan Mörder oder so.
War vorwiegend. Okay,
und auch die Ansprachen waren größtenteils auf Türkisch. Also ich habe jetzt nicht genau verstanden, worum es ging, aber hat gesehen, dass sehr viele Leute da waren und also
okay,
das sozusagen
eine gut besuchte
in der, sozusagen, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, auch in den im Bereich der Wiener, wie soll ich sagen, der Wiener türkischstämmigen Bevölkerung, die sich da artikuliert.
Okay.
Mehr kann ich eigentlich noch gar nicht drüber sagen.
Aber du warst dort und hast es gesehen, okay. Aber ja. Hat man irgendwas über die andere Demonstration gelesen oder hast du von der noch was mitbekommen, über diese Paralleldemonstration?
Welche meinst du, ist die am Ring von die Antik oder die Pro?
Nein, nicht die Pro, die andere gegen.
Nein, habe ich. Ich habe nur im Standard haben es geschrieben, warum die nicht vereint waren und dann haben die gesagt, ja, sie können mit einigen Positionen nicht mit von den Typen am Praterstern. Und ich nehme jetzt einmal an, da ging es um, weil die halt hauptsächlich Kurden waren und das andere halt türkische Nationalisten, aber halt nicht Erdogan, sondern andere und die mögen sich halt nicht.
Mhm. Okay.
Ja. Aber ja. Ja. Da kann ich jetzt echt, müsste man den Garib interviewen, der kann sicher mehr zu dem Thema sagen.
Der hat sich sicher gut informiert, ja.
Ja, ihn habe ich nicht getroffen dort. Aber vielleicht, es waren so viele Leute, vielleicht habe ich ihn nicht gesehen.
Mhm.
Ja, und sonst kann ich berichten, ich habe zwei Games auf Steam gekauft. Ich habe Geld für proprietäre Software ausgegeben.
Das gleich zweimal.
Und gleich zweimal, ja, ja. Ja, ganz schlimm. Irgendwie habe ich so mein Steam-Client, genau, ich habe so einen Anfall gekriegt, ich installiere jetzt alle Spiele auf Steam, die ich durch diverse Humble Bundles oder sonstige besitze. Und dadurch habe ich mich mehr mit Steam befasst als sonst. Sonst habe ich genau ein Spiel, das ich dort spiele und das Steam und ist mir eigentlich eher lästig. Das
kommt ordentlich was zusammen, gell?
Genau, ja. Und jetzt das Schlimme war, dadurch, dass ich jetzt da so viel mit Steam herumtue und heruminstalliere, kriege ich natürlich dauernd ins Hirn gepulst diese Steam-Werbung mit Steam Summer Sale und Steam Daily Deal.
Bekommen, ja.
Und da ist dann so ein Countdown und da steht ganz billig und jetzt und 90% off und aber nur noch 2 Stunden, nur noch 1 Stunde. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt zweimal da geklickt und einmal habe ich 5 € ausgegeben und einmal 7.
Okay,
ja, aber es war für meine Verhältnisse eh unnötig. Und eins, ja, und das eine war ein Spiel, das habe ich einmal unter Windows gespielt, damals, wie ich noch Windows benutzte. Und das heißt Democracy. Und ich mag auch den Entwickler, der hat ein paar Spiele gemacht, die ich gern habe, unter anderem Ratio Space Battles.
Also, von Democracy habe ich mir mal so einen Trailer angeschaut auf Steam, das war ein bisschen interessant fand.
Und das war jetzt Democracy 2 oder 3, ich glaube 2. Democracy 2, also schon der Nachfolger, schon sehr poliert gegen die Version, die ich damals unter Windows gespielt habe und war natürlich unter Linux jetzt. Und worum geht's bei Democracy?
Auch unter Linux?
Ja, ich kaufe nur Spiele unter Linux natürlich, also die unter Linux laufen. Und worum geht's bei Democracy? Also das ist praktisch ein Polit-Simulator, was mir an sich schon einmal sehr gefällt von der Spielidee. Und das ist jetzt wahrscheinlich sehr abschreckend für Spieler. Du spielst im Prinzip auf einem riesigen Standbildscreen, wo dann oder so auf lauter Icons klicken kannst und dann kommen manchmal so Fenster mit so kleinen Excel-Charts drinnen und so Kurven also und Text. Also
trocken.
Extrem trocken, aber andererseits, wenn man politisch interessiert ist, ist es sehr Reich. Also du hast sozusagen ein virtuelles Volk von einigen, ich weiß nicht, 100 oder 1000 Staatsbürgern. Mhm. Und die gehören alle gewissen Interessensgruppen an. Also sie können sowohl Eltern sein, als auch konservativ, als auch Motorradfahrer, als auch
die verschiedenen Ausprägungen.
Ja. Und also es gibt nicht die Motorradfahrer und die Patrioten, sondern jeder hat mehrere Sachen gleichzeitig und auch unterschiedlich auf einer Skala von 0 bis 100%. Also er ist also ein bisschen mehr konservativ, als er Öko ist und ein bisschen mehr bla. Also du musst halt versuchen, also du bist sozusagen der Premierminister, kannst dann eins von 4 Ländern, glaube ich, aussuchen, die haben ein bisschen verschiedene Startsettings.
Sind alle imaginäre Länder?
Nein, es ist so Deutschland, England, Frankreich, okay. Und sind so ein bisschen hinmodelliert halt so, wie sich der Autor das vorstellt. Du hast jetzt so einen riesigen Bildschirm mit schön gezeichneten Icons, mhm. Und was sehr fesch ist, ein Icon ist es zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Homeless, also Obdachlosigkeit. Und dann siehst du so coole animierte Pfeile, die von dem weggehen und die zu dem hingehen. Also du siehst, welche Faktoren beeinflussen Obdachlosigkeit und also welche treiben es hinauf und welche senken es. Und dann siehst du halt, also gute Sozialarbeit wird senken und freier Kapitalismus am Wohnungsmarkt wird es steigern und so. Und dann siehst du auch, was bewirkt Obdachlosigkeit und das hat wieder Auswirkungen. Das erhöht die Unzufriedenheit beim Mittelstand und es hat meistens eigentlich nur schlechte Auswirkungen. Aber es kann durchaus eine Sache gewisse Dinge in die Höhe treiben und andere senken. Also, und durchs Draufklicken und mit der Maus hovern siehst du dann halt von diesem Icon so Strahlen zu die anderen Icons. Also alles ist miteinander vernetzt und du kannst nicht an einem Hebel ziehen und dann wird alles gut, sondern du musst dann halt sehr balancen. Und damit es noch schwieriger wird, hast du ein Kabinett aus mehreren Ministern und die Minister kommen jetzt bei den verschiedenen Interessensgruppen, also Familien, Pensionisten, Pendler, kommen die unterschiedlich gut an. Mhm. Außerdem haben sie noch einen Loyalitätsbalken, also der ist so als Grafik dargestellt. Und die geben dir politisches Kapital, das ist so als Faust, als aufgereckte Faust dargestellt. Sozusagen, wie viel du überhaupt umsetzen kannst in einem Jahr, glaube ich. Also eine Spielrunde ist ein Jahr und du hast so und so viele Spielrunden, dann sind Wahlen. Dann musst halt schauen, ob du wiedergewählt wirst und dann kannst du weiterspielen.
Wenn du nicht wiedergewählt wirst, ist Game Over?
So irgendwie, ja. Oder du musst dann in Opposition. Und das Politmodell ist ein bisschen vereinfacht. Also du bist die Regierungspartei und hast eine Oppositionspartei. Die darf halt nicht über 50% der Stimmen kriegen. Und da musst du halt dann immer schauen, welcher Interessensgruppe mache ich es jetzt wieder recht und wo mache ich etwas, was ich eigentlich gar nicht will.
Lernbaren Kompromisse einzugehen.
Ja, ich denke, es ist ein sehr lehrreiches Spiel. Was mir ein bisschen fehlt, ist so der Allmachtsmodus, aber wahrscheinlich gibt es den eh irgendwo als Cheat, weil ich will einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt ganz Österreich auf vegetarische Kost setze? Was hat das für Auswirkungen? Und es gibt, und so viel politisches Kapital hast du dort aber nicht. Du hast so gewisses Leider, du kannst jetzt die Einkommenssteuer ein bisschen senken oder ein bisschen erhöhen, aber nicht einmal in zu groß, weil das schon zu viel politische Muskeln verbraucht, die du in einer Runde
kannst
nicht hast.
Kannst nicht umsetzen, ja.
Ja, und du kannst natürlich dein Kabinett austauschen, den Minister feuern, wenn sie dir zu illoyal sind oder wenn du halt das Gefühl hast, ein anderer würde dir mehr dienen, weil er irgendeine Interessensgruppe beruhigt und so. Und ich habe mich jetzt also nur reingetastet ins Spiel und noch nicht wirklich viel damit herumgemacht, aber ich finde die Idee sehr, sehr lieb. Der Entwickler postet auch sehr schöne YouTube-Videos, wo er so erklärt, was er sich dabei gedacht hat und was er mit dem Spiel bewirken will, und dann hat er Downloadable Content, also wo er dann noch so einige extra Situationen drin hat, zum Beispiel so ganz extreme politische Vorschläge, und eins ist, wo du durch deine Politik dann auch langsam die Gesellschaft änderst. Also wenn du zum Beispiel Radfahren sehr subventionierst, dann gibt's auch mit der Zeit dann mehr Radfahrer. Also du änderst sozusagen das Verhältnis der Interessensgruppen zueinander.
Mhm. Ja. Ja, klingt interessant.
Leider Closed Source, aber sehr faszinierend, und ich habe mir gedacht, okay, der hat das verdient, das Geld.
Und
das
früher in der Schule noch so ein Simulator, also der war, kann man nicht Simulator nennen, aber Ökopoli hat das geheißen.
Genau, das war auch als Brettspiel hat es das gegeben. Ja. Das war übrigens mein erstes Programmierprojekt, das habe ich als so 13-Jähriger mit Simons Basic am C64 umgesetzt. Genau, genau
dieses
Brettspiel. Ja, das war in seiner Zeitschrift drin zum Ausklappen, es waren einfach so lange Zahlenkolonnen. Das habe ich dann ganz krude programmiert.
Und dann
bin ich drauf gekommen, es hat funktioniert, aber es hat keinen Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht, das am Brettspiel zu spielen. Und ja, aber es war halt, ich war da, glaube ich, sehr glücklich da im Sommer oder so als Teenager.
Ja, cool. Was war das zweite Spiel, das du dir gekauft hast?
Und das zweite, das habe ich eigentlich aus Versehen gekauft. Das war ein simpler Tower Defense Klon, der heißt Defense Zone 2.
Defense Zone 2, okay.
Ja. Und du baust verschiedene Tower, so Flammenwerfer und Kältemittelsprüher und Raketentürme und Lasertürme auf einer vorgegebenen Grafik. Und da siehst du so eine Route, also so Straße. Und da fahren dann Horden von gegnerischen Panzern und Fahrzeugen und deine Tower schießen die alle ab. Und wenn zu viele durchkommen, dann hast du verloren.
Das ist der klassische, genau.
Ganz klassisch. Verteidige
den Turm.
Ja, ja. Und du baust Türme und die Panzer sind so dämlich, die können auch deine Türme nicht angreifen. Also die fahren nur stupide herum und lassen sich abschießen. Mhm. Und wenn du Pech hast, kommen sie halt durch. Und das Spiel geht so 20 Runden lang oder 30 Runden lang und musst halt schauen, dass dass bis zur 30. Runde nicht zu viele durchkommen sind. Also das
okay.
ist so und so viel. Und
dann levelst du, hat so einen Story-Modus so ein bisschen.
Dann wird der nächste Level freigeschalten.
Okay, ja. Dann kannst du.
Und ja, ich habe ein bisschen reingespielt, die Grafik ist schön, die Explosionen sind schön und das Spiel ist leider, also dafür, dass ich eigentlich alles hasse, was irgendwie mit Echtzeit und schnell reagieren zu tun hat. Das Spiel ist pausierbar, aber eigentlich geht es darum, dass du im richtigen Moment. Türme haben nämlich so einen Hellfire-Modus, wo sie ganz schnell schießen können, das ist natürlich zeitlich begrenzt, also dass du taktisch geschickt die im richtigen Moment einschaltest und dann gibt es noch so einen Luftangriff, den kann man auch so per Klick setzen. Ja, und da hast du halt zu tun und dann kannst du wieder pausieren und dann überlegst, soll ich jetzt diesen Turm aufrüsten oder für dasselbe Geld lieber zwei schwächere Türme kaufen und so. Ja, also du hast dann so ein bisschen wie ein Puzzle.
Gespielt, ja. Wobei, wie gesagt, ich habe lieber da, wo es eben nächste Level gibt, es gibt ja auch diese Art von Tower Defense, die heißt, halt so lang durch, wie du kannst. Und das ist dann halt der Rekord, die Zeit, die du überlebst. Das motiviert mich weniger. Also ich habe es dann schon gern, wenn neue Karte oder zumindest neues Level plus, dann neue weitere Turmarten freigeschalten
werden. Ja, das ist hier leider nicht so. Also du hast eigentlich schon ziemlich schnell nach dem dritten Level hast du alle Waffen freigeschaltet und spielst dann nur neue interessantere Karten, also wo dann halt zwei Wege parallel sind und so ein bisschen, ein bisschen komplizierter wird es dadurch, es gibt eine Route für Fahrzeuge und eine Route für Flugzeuge, die siehst du am Anfang und dann nicht alle Türme können auch in die Luft schießen und dann musst du es halt so strategisch klug aufbauen und also die Hauptüberlegung ist eigentlich, dass du denkst, jetzt habe ich das nicht überlegt, vielleicht sollte ich mehr auf diese und diese Waffen setzen oder lieber viele kleine Türme bauen als ein paar sehr starke. Ja. Ich muss gestehen, also zu meiner großen Überraschung habe ich das wesentlich mehr gespielt als das Democracy. Weil halt so, dass wenn man müde ist oder schlecht gelaunt oder auf einen Anruf wartet, eine Partie geht sich schon aus.
Das ist so Coffee Break.
Ja, ja.
Das kann man dann schön zwischendurch reinschieben.
Man kann es abspeichern und so. Ja.
Gut.
Aber im Wesentlichen habe ich eigentlich Lust gekriegt, mir jetzt mit Python wieder mal ein eigenes Tower Defense zu programmieren, einfach für mich selber.
Tower Defense Engine gleich.
Ja, irgendwie, weil mich halt so viel jetzt gestört hat, was das nicht kann und was das schlecht macht. Aber es ist so optisch hübsch.
Cool. Na gut.
Haben wir sonst noch was?
Ich bin durch.
Jo, ich habe glaube ich auch nichts.
Na dann. Würde ich sagen, schön war's. Bis nächste Woche. Und wir hören im Anschluss den Index vom Bitcoin-Update.
Möglicherweise sogar zwei.
Ja, weil wir haben letzte Woche schon einen bekommen, das ist aber nicht
out of sync
gegangen. Genau, richtig. Ist gerade zur Zeit out of sync, aber das geht schon wieder. Ja.
Dann bis nächste Woche. Und ja, Sie können mit einiger Verzögerung diese Sendung auch auf YouTube hören, wenn Sie möchten.
Genau.
Dank auf Phonik.
Bis denne.
US-Regierung versteigert Bitcoins.
Bitcoin Core Version 0.9.2 veröffentlicht.
GigaHash.io erreicht 50% der Hash-Leistung.
Und Zahlungsanbieter Digital River nimmt Bitcoin auf.
Diese Folge 78 findet ihr unter bitcoinupdate.com.